Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir wollen heute natürlich wieder über die aktuellsten Themen im Handballsport sprechen. War eine Woche mit vielen, vielen Spielen. Es waren 7 Tage in Folge Handball, also Spiele en masse, kann man es quasi sagen. Die Handballzeit ist wieder voll am Gang, Clubhandball, europäisch und auch national. Natürlich wollen wir darauf schauen, was dort Sache ist. Und das meine ich natürlich heute wieder mit, nicht alleine, sondern heute meinen lieben Experten Robin Bulitz an. Hallo Robin.
Hallo Sebastian. Ja, dieses Wochenende hat es eine vermeintliche Sensation gegeben. Deswegen bin ich froh, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, vermeintliche Sensation trifft sogar relativ gut. Ich glaube, wir saßen letzte Woche und haben gesagt, wer will eigentlich Magdeburg schlagen. Jetzt wissen wir es, wer Magdeburg schlagen kann und schlagen will. Die TSV Hannover-Burgdorf hat die 30-Spiele-Serie ohne Niederlage der Magdeburger beendet. Der Bart von Bennett Wiegert ist wohl schon ab, wie ich gehört habe. Also da ist er jetzt wieder deutlich humaner unterwegs. Aber es war schon eine Überraschung, Robin.
Absolut, absolut. Aber so besonders, beziehungsweise so unwahrscheinlich, dass es ausgerechnet Hannover-Burgdorf wird, die diese Serie brechen, ist es ja gar nicht mal. Weil wenn wir mal an die letzte Saison zurückdenken, können wir uns ja auch noch daran erinnern, dass Hannover-Burgdorf da auch 2-3 Mal richtig, richtig in den Titelkampf eingegriffen hat und, sage ich mal, die vermeintlichen Favoriten sehr gut geärgert hat. Und sich da gerade in diesen Spielen besonders stark präsentiert hat. Ja, die Hannoveraner lassen immer wieder aufblitzen, dass sie echt eine Top-Truppe beisammen haben. Die U21-Jungs funktionieren. Mario Steinhauser, lass mich überlegen, was ist es, der zweite, der dritte Frühling vielleicht schon, den er gerade erlebt, hat hier auch wieder absolut brilliert, ja, und die absolute Überraschung herbeigeführt. Das hätten wir einfach nicht gedacht, oder?
Nee, definitiv nicht. Also das war, glaube ich, also klar, wir wissen ja alle, wie gut die Hannoveraner sind und das haben sie auch schon mehrfach unter Beweis gestellt in diesem Jahr, auch europäisch haben sie es durchaus bewiesen, auch wenn sie jetzt unter der Woche gegen HBC Nord echt um die Räder gekommen sind, aber dass sie halt auch mithalten können, das haben wir durchaus schon auch gesehen. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt überraschend, dass halt der Sechstplatzierte der Tabelle, dürfen wir auch nicht vergessen, da halt auch mal ein Wörtchen mitredet und dann halt eingreifen kann. Und ich fand es halt irgendwie, wenn man sich PT anschaut, das war irgendwie so ein Duell, wo du denkst, okay, Magdeburg war irgendwie so ein bisschen vorne, auch über weite Teile der Partie, aber so richtig dominant waren sie jetzt einfach nicht. So, aber man hat das Gefühl gezogen, okay, zweite Halbzeit sind sie ein bisschen davongezogen, waren mal auf 4 Tore weg. Da hast du das Gefühl, okay, das wird jetzt so ein Arbeitssieg werden für Magdeburg, wo sie nicht schön spielen, aber das ist ja egal, weil sie am Ende die Punkte halt holen. So, und dann aber hinten raus, muss man wirklich sagen, hat Hannover nochmal die Kurve bekommen. Die Rückeinwechslung von Simon Garde hat sehr geholfen, hatte ein tolles Spiel mit 40%-Quote. Und das war im Endeffekt der Faktor, dass dann die Abwehr auch gestanden hat und dass sie enorm viele Fehler erzwungen hat. Ich glaube, 13 Ballverluste von Magdeburg, 13 Turnover, das ist man von der Mannschaft einfach nicht gewohnt. Und dann kann es halt auch mal funktionieren, dass dann halt da mal eine Mannschaft dann auch dann eiskalt zuschlägt, wenn sie halt in der entscheidenden Phase halt die Fehler nicht machen, wie die Magdeburger.
Absolut, du hast die Turnover-Rate angesprochen, 13 Ballverluste. Magdeburg hatte zu dem Spiel, also vor dem Spiel, den besten Wert der Liga. Ich hatte das zufällig noch gesehen bei den Kollegen von Handball-Lytics, mit dem du ja auch gesprochen hattest nach der Europameisterschaft. Der hatte genau dazu eine Statistik gemacht und da standen sie bei, glaube ich, 7,3 technischen Fehlern pro Spiel und hatten damit den Top-Wert. Ja, sind fast doppelt so viele in diesem Spiel dann natürlich. Und was ich, du hast auch die Einwechslung beziehungsweise zurück den Torwartwechsel wieder angesprochen. Was ich unglaublich finde, ist, dass den Magdeburgern in den letzten 9 Minuten ein Tor gelingt. Omain Di Magnusson wirft in der 51. Minute das 26-24 2 Tore Führung für die Magdeburger heraus und danach rührt Hannover einfach richtig krass Beton an und holt sich dieses Ding mit einem Blockbuster-Finish, würde ich mal behaupten, oder?
Ich wollte es gerade sagen, denn das darf man nicht vergessen, das 27-27 von Felix Klar, was er schön rausgespielt hat, fiel 13 Sekunden vor Schluss und denkst, okay, das ist jetzt wahrscheinlich das Unentschieden, aber was da Was dann passiert, der Kemper-Pass auf Kulesch, mit dem die
Ja.
dann das Tor erzielen. Das war wirklich riskant, aber es war im Endeffekt dann auch erfolgsversprechend. Und ich muss sagen, Kulesch hat wirklich gutes Spiel gehabt. Also hat wirklich auch seine Qualität bewiesen, hat er ja nicht immer so geschafft, aber in dem Spiel war er wirklich prägnant, hat seine Qualität unter Beweis gestellt und dann natürlich den umjubelten Siegtreffer geworfen. Der war auch nicht einfach. Also der Kemper-Pass ging nicht in seine Arme, der war relativ so auf Hüfthöhe, Oberschenkel so ein bisschen. Und den dann auch so zu verwandeln, also das war schon technisch sehr, sehr hochwertig.
Absolut, absolut. Richtig starkes Spiel von Kulesch, muss man sagen. Wichtige Tore, entscheidende Tore gemacht. Absolut brilliert. Nichtsdestotrotz Man of the Match, Mario Steinhauser. Ich hatte es gerade schon kurz angesprochen. 10 Tore. Dabei hat er beide 7 Meter verworfen.
Ja, genau.
Genau, hat, ne? Das ist ja auch verrückt im Endeffekt, aber nichtsdestotrotz, also mit 10 von 14 immer noch gute Quote von 71%. Richtig, richtig starkes Spiel gemacht und ja, da auch den Sieg definitiv mit eingeleitet. Der mich ein bisschen überrascht hat, also was ich sagen muss, einfach zu viel verworfen, dass es auch hätte vielleicht schon für die Hannoveraner von Anfang an gar nicht so eng hätte werden müssen, weil Justus Fischer vom Kreis, uiuiuiui, also der ja jeden zweiten Ball hat er ja weggeworfen, gefühlt freistehend da weiß ich nicht, was da los war irgendwie. Da ist er eigentlich bekannt für, dass er das besser kann, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Also das ist, da war ich auch sehr, sehr überrascht. Kann man sagen, zum anderen Kreisläufer, der auch gerade eine aktuell schwere Phase durchmacht beim Tore werfen, aber da wollen wir gleich drüber sprechen. Vielleicht spielt sich auch eine gewisse Rolle über seinen Vertrag. Der wurde ja auch noch gefragt, weil er läuft jetzt im Sommer 25 aus und ist ja auch noch nicht so ganz sicher, ob er in Hannover bleibt, denn mit seinen Leistungen und mit Sicherheit auch dann aufmerksam gemacht, Top-Clubs auf sich angezogen und der hat ja auch ein bisschen gesprochen, hat bei Dein, hat das noch nicht gesagt, wo er hingehen wird, der hat gesagt, lässt sich einmal auf sich zukommen, dann schaut er mal, wo er dann hinwechseln wird. Aber natürlich auch klar, da kann natürlich auch sowas mit reinspielen, dass du dann halt dann auch drüber nachdenkst, okay, hey, vielleicht gehe ich da hin, vielleicht gehe ich da hin, vielleicht gehe ich zu Kiel, Flensburg, Berlin, Magdeburg, was auch immer, dass du dann auch vielleicht dann nicht mal so 100% konzentriert im Abschluss bist, sollst du natürlich, eigentlich soll ich das nicht beeinflussen lassen, aber gerade bei so einem jungen Mann, wenn du da so hohe Angebote bekommst, ich glaube, da ist er dann auch nicht ganz 100% befreit von Gedanken.
Wo siehst du ihn am ehesten?
Also als Kieler würde ich ihn sofort holen. Definitiv. Also, wenn du drüber nachdenkst, dass du drei alternde Kreisläufer hast, Ulverbi ist am Ende seiner Karriere, Nwincik macht wahrscheinlich noch 3 Jahre wahrscheinlich, aber auch der ist natürlich auch mittlerweile schon fast schon später ab seiner Karriere. Pekeler auch mit Verletzungen immer wieder. Also ich als Kieler würde ich alles versuchen, um Fischer zu bekommen, weil du brauchst ihn definitiv, wenn ich mir angucke, ansonsten. Die Magdeburger brauchen eigentlich nicht bei der Stärke mit Bergendahl und Saugstrup sind sie stark besetzt. Die Flensburger können es halt nur über nachdenken, wenn halt Goller wirklich nach Melsungen zurückgeht, was ja kolportiert wird, wobei ich das noch nicht so ganz sehe. Die Berliner wären vielleicht noch ein Thema, weil ich finde, Marcelinho schon mal das gut und auch Daji auch, aber ich finde so ein Fischer, gerade auch mit der Philosophie des Vereins, ich glaube, das würde denen nochmal einen Schub geben, so ein Gefühl.
Da gehe ich mit dir. Ich muss sagen, also es würde voll zum Kieler, zu diesem Kieler Neuaufbau, Verjüngungskur, zu dieser Neuausrichtung passen. Und wenn Justus Fischer natürlich die Möglichkeit hat, irgendwie noch mit Winczek und Pekler so ein Jahr oder zwei zu spielen, so wie Skipper Goto jetzt irgendwie noch mit Duvnjak zusammen irgendwie ein Jahr spielen kann, das ist schon, ja, das kann schon richtig was geben dann wieder.
Definitiv.
Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ja.
Ja, ich bin mal gespannt, wo er hinwechseln wird. Da wird es mit Sicherheit in den nächsten Wochen viele, viele Gerüchte sehen. Wir kennen das ja. Die Boulevardpresse ist da mit Sicherheit heiß hinterher auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie es dann, wie ihn weitergehen wird. Ich möchte aber auf jeden Fall nochmal Tim Hornke erwähnt haben. Wieder 8 Buden. Der Kerl ist wirklich seit der EM absolut on fire. Und ich glaube, die Volksstimme hat Montag einen großen Artikel gemacht über ihn. Er muss zur EM oder muss zur Nationalmannschaft. Also mit der Leistung kannst du eigentlich bei der Olympia-Quali fast niemandem vorbeikommen. Auch gerade, weil Krzyzewski verletzt ist und Zerbe, so gerne ich ihn auch habe, so überragend spielt er derzeit in dem Go einfach nicht, finde ich persönlich.
Nein, definitiv nicht. Also sehe ich Tim Hornke jede Woche auf einem ganz, also nicht auf einem ganz anderen Niveau, aber er spielt einfach auf einem anderen Niveau, ne? Er spielt ganz oben mit und zeigt ganz oben diese Leistungen, während Lukas Zerbe konstante Leistungen ja, im Mittelfeld-Abstiegskampf der Tabelle zeigt, sage ich mal. Ne? Tim Hornke performt aber auch in der Champions League und ja, sorry, aber musst du mitnehmen, meiner Meinung nach. Ich voll mit.
Aber wenn wir sich ja noch ein bisschen dann drauf schauen, ich glaube, 35er Kader für Olympia muss es auch so langsam vorgegeben werden, auch gerade wegen Dopinggeschichten. Ich bin mal sehr gespannt, wer dort mit dabei sein wird. Ich glaube, die Franzosen haben es schon. Ich glaube, die Kroaten haben auch schon zumindest eine Vorauswahl rausgeschickt. Also von daher vielleicht auch noch in den nächsten Tagen da vielleicht was rauskommen. Und ja, wie gesagt, der Horn wird auf jeden Fall mit dabei sein, war auch im 35er Kader der EM ja mit dabei. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das aussieht in Richtung Olympia-Quali, wen das, allerdings das noch nominieren wird. Das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine kurze Pause, Robin. Kommen wir gleich zurück und spielen natürlich noch über unseren Krisenclub aus Mannheim. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück bei Anruf am Handball Talk und wollen über, ich habe es schon angekündigt, über den Krisenclub aus Mannheim reden. Die Rhein-Neckar-Löwen hatten das Topspiel am Sonntag gegen die SG Flensburg-Handewitt. Sah 40 Minuten lang wieder gut aus, war eine Spitze auf Knopf, 3 Tore Unterschied nur. Und ich weiß noch, ich bin dann in der 40. Minute, war dann meine Schicht bei Sport 1 zu Ende. Ich bin dann mit dem Auto nach Hause gefahren. Ich habe zum Kollegen gesagt: Du, ich habe gesagt, ist jetzt Spitze auf Knopf, aber wenn ich daheim bin, haben wahrscheinlich die Flensburger das Spiel mit 7 Toren gewonnen. Am Ende waren es 8, also ich war da nah dran. Aber das ist wirklich, Robin, auch schon im European League war es ja genau dasselbe, wo sie auch eine Führung weggegeben haben in Polen, unnötig. Es ist wirklich der Wurm gerade bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Das ist ein richtig verrückter, also ein krasser Strudel, der da gerade irgendwie so ein bisschen über die Rhein-Neckar-Löwen hereinbricht. Und irgendwas muss passieren. Ich kann dir nicht genau sagen, was. Ich will jetzt nicht hier irgendwie sagen, schmeißt den Trainer raus oder macht irgendwie, aber irgendwas muss passieren, um diesen negativen Flow irgendwie zu durchbrechen, weil das ist ja teilweise katastrophal, was da in den letzten 20 Minuten gespielt wird. Ne? Also hier fallen auch wieder in den letzten 20 Minuten irgendwie 6 Tore. Also das ist wirklich, das ist im Endeffekt Copy-Paste wie gegen den TBV Lemgo, diese zweite Halbzeit. Copy-Paste wie unter der Woche in der European League. Gut, hier haben sie jetzt nicht geführt, sage ich mal. Der Gegner war natürlich auch wesentlich stärker, aber trotzdem kannst du dich hinten raus irgendwie nicht so präsentieren und dann hinten raus vor allen Dingen so eine massiv schlechte Wurfquote aufweisen, die Dinger reihenweise wegwerfen.
Ja, also ich habe es auch nicht verstanden. Also, ich meine, wir haben ja Niklas Kekulé drüber gesprochen und ich hatte ihn ja auch gefragt, ja, wie erklärst du das? Ja, so, ja, keine Ahnung. Wenn du eine Antwort hast, melde dich bei mir. Wir sind genauso ratlos wie ihr auch. Und das ist ja wirklich, also, ich finde, man sieht es halt im Rückraum. Also, Kekulé will ich da ausnehmen, der wieder ein gutes Spiel hat, 9 von 15. Er geht ja wirklich vorweg. Also, er sagt auch selbst, er ist eigentlich so ein introvertierter Typ, aber er versucht halt auch die Jungs mitzunehmen. Ist eine junge Mannschaft auf jeden Fall, aber man hat irgendwie so das Gefühl, dass dann in so einer schwierigen Phase sich so auch gerade rückkommt, so ein bisschen wegduckt. Also, wo dann das Selbstvertrauen relativ schnell weg ist, wenn man eine schlechte Aktion mit dabei ist, wo man einfach dann schnell. Ja, in so einen Negativstrudel einfach reinkommt, wo dann einfach keiner da ist, der dich dann rauszieht, wo du einen Juri Knorr hast, der auch sich nicht in seiner besten Form befindet. Klar, Knieproblem hatte er, ist deswegen ausgefallen in Polen, hat dann jetzt gespielt, ob er 100% war, wahrscheinlich nicht unbedingt. 4 von 10, die Quote ist natürlich auch nicht sonderlich überragend und es funktioniert, also es läuft dann so vieles dann gegen einen auch und auch den Jannik Kohlbacher finde ich. Der sich auch Würfe auch schon bei der EM genommen hat und auch jetzt wieder hier, wo ich mir frage, wo ist dieser kaltschnäuzige Kreisläufer hin, den wir über die Jahre so lieb gewonnen haben? Der macht ja wirklich reihenweise Fahrkarten. Also wow! Und dann wirft auch noch ein Torhüter auf den Kopf. Das war auch noch, also das war auch wieder, wo er komplett blank ist und den Ball nicht ins Tor bekommt. Das kann ich nicht verstehen.
Ja, es ist unglaublich. Also, du hast es angesprochen: Spieler, von denen man eigentlich echt ganz andere Dinger gewohnt ist, gehen reihenweise irgendwie so ein bisschen baden jetzt, ne, und lassen sich damit runterziehen. Lass schnell. Gustav Davidsson hat so gut in die Saison gestartet. Ne? Der hat so großartig gestartet, geile Spiele gemacht, Selbstbewusstsein ausgestrahlt, Bock gehabt und so. Ist jetzt auch irgendwie, da fehlt der letzte Zug zum Tor und dieser letzte Wille, das sehe ich überhaupt nicht. Ein Vossel Schäffert ist einfach nicht zurückgekommen nach dieser Verletzung, habe ich das Gefühl, reibt sich da immer wieder auf, 0 von 4. Das ist halt krass. Wo wir sagen 0 von 4, das ist halt auch, da muss ich nur, also ich will es nur kurz einmal erwähnt haben, ne? Dieses Spiel geht halt 35-26 für Flensburg aus. Und jetzt möchte ich euch mal zwei Statistiken droppen. Simon Pötlik haut 0 von 4 und Jim Gottfredsson macht 0 von 5. Und die
Ich hatte es mal auf dem Zettel aufgeschrieben.
Rhein-Neckar-Löwen verlieren mit 9. So, das ist irre. Ne? Aber dann hast du halt diesen Rückraum. Einarsson macht 6 Buden. Mats Mensah-Larsen springt in die Bresche, macht 5 Buden. Lasse Möller 5 Buden. So, das ist halt, weißt du, die ziehen es dann irgendwie so raus und es verteilen sich auf Flensburger Seite auf allein 5 Spieler 25 Tore. Das ist halt sau stark, ne? Und Flensburg, ja, hat mich persönlich jetzt in den letzten Spielen seit der Europameisterschaft echt überzeugt, muss ich sagen. Die sind mit gutem Rückenwind da rausgekommen und machen in meinen Augen echt viel Spaß und können da wirklich, ja, easy um Platz 3 mitspielen. Ob es für mehr reicht, wer weiß.
Ja, wird man mit Sicherheit mal sehen. Auch gerade Einarsson ist auch für ihn auch, glaube ich, sehr, sehr gut. Hat ja eine sehr schwierige Phase gehabt zum Saisonbeginn, ist ja fast gar nicht reinbekommen, hat reihenweise Fahrkarten geworfen. Aber jetzt, wo auch irgendwie klar ist, dass es halt für ihn auch nicht so weitergeht, spielt er irgendwie ein bisschen befreiter auf, wie ich finde. Also man merkt jetzt, okay, er muss jetzt machen und das ist irgendwie so ein bisschen mehr Lockerheit mit dabei. Also, wir wissen auch, wie es für ihn weitergeht. Er wird ja zu den VfL Gummersbach wechseln. Und die SG hat nochmal nachgelockt mit Boris Zivkovic, der jetzt auch Unterstützung da ist, weil der einfach Kai Smietz auf unbestimmte Zeit ausfällt. Da wissen wir noch nicht, wann er wieder zurückkommen wird. Wir hoffen natürlich sehr bald, aber das wissen wir alles natürlich nicht, was da mit seinem Herzen genau ist. Aber das ist auch ganz wichtig für die Flensburger, wo halt dann auch gerade auch zu Anfang mal immer wieder so die zweite Reihe ein bisschen geschwächelt hat. Und du hast es angesprochen, Mats Mensah-Larsen, wo ich finde, der hat also noch nicht so stark performt, aber jetzt gegen seinen Ex-Verein war er auf einmal dann halt da und hat halt seine Aktion gemacht, seine Tore geworfen und war halt der Entscheidungsspieler, den sie halt da gebraucht haben, weil dann halt mal wenn Jim Gottfriedsson und Simon Pütlik halt nicht den besten Tag erwischt haben. Das ist einfach, glaube ich, jetzt die Klasse, die jetzt so ein bisschen auch langsam rauskommt bei der SG, wo man einfach so das Gefühl, okay, die Mannschaft hat sich gefunden, es klickt jetzt ein bisschen mehr mit im Teamgefüge und dann kannst du dann auch mal so ein Spiel überleben, wenn halt deine besten zwei Spieler mit Pütlik und mit Gottfriedsson halt 0 von 9 gehen. Dann kannst du halt trotzdem so ein Spiel mit 9 Toren gewinnen.
Ja, absolut. Also das ist.
Zumal Kevin Müller auch noch überragend war, den haben wir gar nicht erwähnt.
Über Torhüter im Spann der Flensburger brauchen wir nicht reden. Das ist, lege ich mich fest, ist weiterhin das Beste in der Bundesliga.
Ah, definitiv.
Und diese Truppe, ich hatte ja vor der Saison schon gesagt, dass ich geglaubt habe, dass sie jetzt schon die Meisterschaft mitspielen können. Dann haben sie irgendwie so in der Hinrunde so ein bisschen stottrig unterwegs gewesen. Da kommen so langsam ins Rollen und kann noch spannend werden, aber ich glaube, dass da wirklich was richtig Starkes heranwächst, der Trainer da auch mehr und mehr Zugriff auf die Spieler bekommt und seine Spielidee so ein bisschen durchsetzt. Finde eine gute Sache. Man muss natürlich beobachten, was passiert mit Jim Gottfriedsson. Wo geht er hin? Was macht er? Wie geht es für ihn weiter? Weil dann wird es natürlich schon auch noch eine Vakanz geben, sage ich mal. Also dann muss ein guter Mittelmann geholt werden, weil das kann Mats Mensah Larsen dann nicht.
Nee, definitiv nicht. Also das kann definitiv nicht ausfüllen. Das müssen wir so klar sagen. Definitiv nicht. Aber wir werden es natürlich genau beobachten, wie es da dort weitergeht, wann es dort eine Entscheidung entsprechend gibt. Aber ja, also ich meine, das Spiel jetzt unter der Woche oder jetzt beziehungsweise am Sonntag, das Topspiel gegen die Füchse Berlin, ist ja schon ein richtiges Spiel, weil wenn die halt die Füchse schlagen, dann sind es halt nur noch 4 Punkte auf den ersten Platz und dann ist man wieder mit drinne im Meisterschaftsrennen und das war mit Sicherheit nach diesem schwierigen Start zur Saisonbeginn, wo wir alle drüber gehen haben, okay, gut, ja, viele frühe Punkte verloren, aber die sind jetzt wirklich im Flow drinne und haben sich da wirklich jetzt reingefuchst. Wäre natürlich die Rhein-Neckar-Löwen jetzt mit, ich glaube, 7 Niederlagen in Folge natürlich voll im Abwärtsstrudel sind und da wirklich aufpassen müssen. Klar, wir haben es drüber gesprochen letzte Woche schon, Abstiegskampf ist kein Thema mit Sicherheit, aber trotzdem, man muss halt aufpassen und halt irgendwie gucken, dass du halt dich daraus befreien kannst. Du hast jetzt viele Spiele, das kann vielleicht hilfreich sein. Und jetzt natürlich aber auch die Spiele jetzt gegen Hannover Burgdorf in der European League mit diesem Dienstag und in der Woche drauf auch nochmal. Sind auch nicht so einfache Situationen, auch gerade weil du natürlich jetzt unter Druck stehst, dass du halt dringend Punkte brauchst.
Ja, absolut. Also, da muss, wie gesagt, das ist, Eigentlich können wir es genau damit beenden, mit wie ich es begonnen habe, den Take, sage ich mal, zu den Löwen, nämlich da muss irgendwas passieren. Also es muss jetzt mal so, irgendwas muss es muss auf den Tisch gehauen werden, es muss so das richtig, es muss krachen irgendwie, ne? Also entweder du gewinnst jetzt mal ein Spiel so richtig dreckig oder haust mal rein, haust den Gegner da, die Polen gabst du jetzt da richtig aus der Halle im Rückspiel. Und holst dir darüber irgendwie wieder das Selbstvertrauen zurück. Aber der Knoten muss irgendwie platzen und da muss eine Initialzündung kommen, weil sonst, ey, boah, kann das noch richtig heftig werden.
Ja, das stimmt. Das könnte echt übel werden. Wie gesagt, ich empfehle euch auf jeden Fall das Interview mit Niklas Kickelöke da nochmal reinzuhören, wenn ihr es nicht getan habt. Das war auf jeden Fall noch schon auch sehr offen und auch sehr ehrlich, wo er mal sagt, gut, wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir da rauskommen und da verschiedene Ideen mal in den Raum geworfen. Mal gucken, ob da vielleicht was von umgesetzt wird, wie, keine Ahnung, Teamabende oder was auch immer und so weiter und so fort. Gucken wir mal, ob da irgendwie was passiert. Denn wie gesagt, da muss eigentlich mehr gehen. Vielleicht muss man auch mehr auf eine Hand zu setzen, die ja auch gar nicht gespielt hat, nicht einen einzigen Wurf hatte gegen die Rhein-Neckar, gegen die SG Flensburg Handewitt. Muss man mal überlegen. Also da muss Sebastian sich auch irgendwie irgendwas einfallen lassen, aber ich glaube, da hält gerade so ein bisschen Ratlosigkeit, wie man irgendwie rauskommt. Aber ja, wir werden mal schauen, wie man es hinbekommt, wie es weitergehen wird bei den Rhein-Neckar-Löwen auf jeden Fall. Mal jetzt mal kurze Pause, können wir gleich zurückschauen, natürlich auch weitere Spiele auf in der Handball-Bundesliga. Und da gibt es ja noch einiges zu besprechen hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir sind wieder zurück bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen mal von einem Krisenclub zum anderen gehen. Und zwar zum SCDRFK Leipzig, der ja auch nicht so wirklich aus dem Abwärtsstrudel rauskommt. Auch da viele Niederlagen. Der letzte Sieg stammt vom 3.12. Und hatten jetzt das am Montagabendspiel gegen den VfL Gummersbach eine Partie auf Augenhöhe. Und am Ende, ja, reicht es halt wieder nicht. Da ist dann halt Matej Klima zu wenig, um so eine Partie zu gewinnen. Und auch Dominik Ebner, der ein überragendes Spiel hat mit 16 Paraden, ist halt dann zu wenig, weil man dann wieder so eine Phase halt hat, wo man das Spiel leichtfertig einfach wegwirft. Eigentlich war es, wie gesagt, sehr, sehr ausgeglichen, aber dann hast du halt wieder eine Phase, wo du halt dann über 6 Minuten lang kein Tor wirfst und dann zieht halt Gummersbach davon. Und das ist im Endeffekt ausschlaggebend, dass du halt, ja, am Ende wieder mit 0 Punkten dastehst, auch wenn du 6 Sekunden vor Schluss dummer den Ausgleich erzielst.
Ja, das ist irre, ne? Also, ich weiß nicht, das ist so ein, das ist eigentlich ein Spiel, da musst du einen Punkt mitnehmen, ganz ehrlich.
Natürlich.
Ne? Also, wie das doch kippen kann, ne? Gut. Mosbach, Schwalbe Arena, Montagabend, brutal gute Stimmung natürlich, irgendwie handballverrückte Gegend da. Das ist nicht einfach zu bestehen dort und, in Gummersbach musst du erstmal gewinnen. Aber mit der Torwartleistung darfst du eigentlich nicht. Also da musst du einen Punkt mitnehmen, absolut. Da bin ich vollkommen bei dir. Liegen unter dem Gesichtspunkt Klima und Christiansson, Viggo Christiansson, beide ein echt richtig gutes Spiel eigentlich gemacht. Da wirklich stark gezeigt, bin da auch gut gespielt. Ich weiß es nicht, ey. Da ist wirklich der Wurm drin und ich frage mich irgendwie so. Das ist so durchschnittlicher Handball, da ist gar keine Entwicklung hinter. Ich würde die Trainerfrage in Leipzig auf jeden Fall mal aufmachen.
Ja, ist halt die Sache, ne? Also man kann mit Sicherheit drüber reden. Ich finde halt auch, du merkst halt irgendwie, wenn ich mir jetzt halt anschaue, du hast angesprochen, 15 Tore haben Viggo Kristiansson und Matej Klima zusammen erzielt. Toll, super, aber sind halt auch die Hälfte der Tore. Dann hast du noch, wenn du dann noch Binder dazu rechnest, hast du 21 von 29. Und dann schaust du halt an, wer da also die Tore geworfen hat. Dann schaust du die Quoten an, ja, Franz selber 4 von 10. Finde ich auch, der Transfer hat sich noch nicht in dem Sinne bezahlt gemacht. Seine Wurfquoten sind sehr, sehr abenteuerlich teilweise. Also wirklich rauf, runter, das ist krass. Also da hat auch er überhaupt noch nicht wieder die Form gefunden, die er ja mal hatte, als er sich dann in Leipzig für Flensburg empfohlen hat. Und man hast halt diese große Vakanz auf Rückraummittel. Klar, Luka Witzke erwarte ich gar nicht, dass er nach der Verletzung wieder hundertprozentig fit ist, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, ist klar. Aber der Trainersohn, tut mir leid, aber da reicht's. Für mich reicht's einfach nicht, um auf so einem Niveau dann einfach damit zu stehen zu können. Also das ist an mir zu wenig von ihm, damit er das von mir das Prädikat bekommt. Okay, das ist ein guter Spielmacher, der dir dabei helfen kann, dass du dann in der oberen Tabellenhälfte mitspielen kannst. Das ist eher jemand, der dann halt vielleicht so halt so ein bisschen unseres Tabellendrittel Grenz zweite Liga so ein bisschen halt eher einzuordnen ist, aber halt nicht der Mann, der zu den Ansprüchen der Leipziger passt, so gefühlt.
Ja, absolut. Also geh ich voll und ganz mit dir. Und deswegen muss einfach mal hinterfragt werden, wie es da läuft, wie es passt, weil bleiben dann solche Spieler wie Christian Son, bleibt so ein Spieler wie Christian Son dann noch in Leipzig, ne? Der Mann, boah, kann
Hat
auch
Potenzial für mehr, ja.
richtig, also der kann richtig was, ne? Also, und das will der, glaube ich, auch noch mal zeigen. Und die Ambitionen in Leipzig, da läuft man halt einfach die ganze Zeit, und mit die ganze Zeit meine ich die letzten 5 Jahre einfach hinterher. Ja, irgendwann muss mehr kommen, meiner Meinung nach. Und dann finde ich das einfach schwach, was zu zeigen in den letzten Wochen, Monaten. Muss aber auch, nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch irgendwie jetzt hier nicht Leipzig kaputt reden, ohne Gummersbach natürlich auch Respekt zu zollen, die einfach wieder diesen Kampf angenommen haben und da nicht aufgesteckt haben, starkes Spiel gezeigt haben und ja, einfach richtig cool was aufbauen. Ne? Ich mag das, wie Gummersbach zurückgekommen ist. Ich finde das einfach so großartig. Klar, Julian Köster marschiert da vorne total weg, ne? Schmeißt sich in alles rein. Aber auch Dominik Mappes, wir haben ja ihn ja gerade schon angesprochen, der geht ja nach Wetzlar, auch wieder ein starkes Spiel gemacht. Das ist Oskarsson und Rückraum rechts 6 von 6 gemacht. Ey, mega gut.
Und das, obwohl er ja erst vor 3 Tagen verpflichtet worden ist. Der hat am
Ja,
Mittwoch sein erstes Training.
das ist irre. Also, was ist das für ein Signing so? Also, einfach nur gut so. Und
Und da
ja,
fragst du
ich.
dich, warum der bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht so viel Spielzeit bekommen hat, wenn der so
Ja.
einschlägt.
Ich habe da, also, Gummersbach macht Spaß. Ich mag das zu beobachten, wie die sich entwickeln. Da ist ein Plan hinter, da ist eine Idee hinter so. Und ich muss ja schon sagen, irgendwie. Allein aufgrund der Tatsache, dass sie gefühlt irgendwie so der für mich am schnellsten zu erreichendste Bundesliga-Club sind, um geilen Handball zu spielen, möchte ich natürlich auch den amtierenden Europameister Kenny Maeda sehen. Das ist ja immer noch so ein bisschen irgendwie, man weiß es ja immer noch nicht, es ist ja immer noch irgendwie, oh, geht er hin, geht er dorthin, geht er zum BHC, der ja auch im Raum steht. Ah, was tut er, was macht er? Und ja. Ich hoffe, es wird Gummersbach.
Ja, Christoph Schindler hat jetzt auch nicht so ganz in die Karten schauen lassen. Also der ist jetzt die Vakanz entstanden, weil Dominik Mappes zurückgehen wird nach Hessen, also wird nach Wetzlar wechseln nach der Saison. Und da ist natürlich jetzt der Platz da für Mahé, aber er wollte es doch nicht bestätigen. Also er hat sich da konsequent geweigert, da auch irgendwas noch aus sich in die Karten schauen zu lassen, also irgendwas rauszugeben. Also er hat gesagt, ja, er kennt natürlich auch den Namen, der von allen gehandelt wird, aber er hat gesagt, das ist so nichts spruchreif. Also scheinbar sind da noch die letzten Details zu klären, aber mich würde es schon sehr wundern, wenn die nicht Köln mehr hinbekommen, weil klar, BHC schön und gut, aber ganz ehrlich, als Köln mehr hin, würde ich doch gleich mal zu dem Verein eher gehen, mit dem ich groß geworden bin und wo ich dann vielleicht am ehesten mal die Chance habe, Richtung Europa zu gehen. Dann müssen wir so ehrlich sein, BHC, ja, okay, das ist ein netter Verein, aber die tun sich in den letzten 2 halt brutal schwer, halt irgendwie halt in die erste Tabellenhälfte reinzukommen. Darf man auch nicht vergessen.
Total, ein Plus beim BHC könnte sein, dass Mahé Bock hat, mit Jamal Naji zusammenzuarbeiten, weil
Ja,
ich
das wäre
glaube,
schon ein Thema, ja.
richtig cooler. Also ich habe ihn als sehr, sehr guten, angenehmen, positiven Typentrainer wahrgenommen und das
Sehr
könnte vielleicht,
akribisch, ja.
ja, total, das könnte ein Pluspunkt für den BHC sein. Auf der anderen Seite Gummersbach ist natürlich irgendwie auch ja Herz so.
Definitiv. Ich bin mal sehr gespannt, was in den nächsten Tagen vielleicht mal bekannt gegeben wird, weil natürlich alle warten drauf. Ich bin mal gespannt, wann Schindler dann mit der News endlich rausrückt. Wir werden natürlich weiterhin das genau beobachten. Und da wollen wir auf jeden Fall auf den neuen Tabellenführer zu sprechen kommen. Robin, wir hatten es gerade schon erwähnt gehabt. Füchse Berlin sind jetzt in Front. TFV Lemgo Lippe geschlagen in einer Partie, wo ich sage, da war für Lemgo mehr drinne. Denn Torhüter war nicht überragend. Miosaljev, glaube ich, nur 7 Paraden. Die Quote war nicht so stark. Aber du hast halt selbst nur 5. Und dann wird es halt schwer, im Füchsbau zu bestehen. Und du warst immer irgendwie ein Greif, war in Schlagdistanz und mit 4 Toren Abstand, aber du hast halt nicht mal so geschafft, mal auf einen vielleicht mal ranzukommen, um die vielleicht mal so ein bisschen zum Schwitzen zu bringen. Dann kannst du halt nicht den großen Favoriten ärgern.
Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, es war wirklich echt es war ein gutes Spiel vom TBV, muss man sagen. Also vielleicht ist der Sieg auch ein, zwei Tore zu hoch, würde ich sagen. Also es war irgendwie ein bisschen enger, aber du hast es schon angesprochen, der TBV braucht an dem Tag eine großartige Torwartleistung. Weil die Wurfquoten, du hast es gesagt, die sind nicht verkehrt so, ne? Also sie haben konzentriert und aggressiv gespielt, aber ja, dass der TBV ein Torhüter-Problem hat, da brauchen wir nicht drüber reden.
Nee,
Aber das ist
definitiv nicht.
ja für nächste Saison behoben.
Ja, ich weiß.
Dem guten Mann, der auch schon das DFB-Team zur Verzweiflung gebracht hat, nämlich Konstantin Möstl, kommt ja und Finn Zecher geht in die zweite Liga zurück. Und ja, so leid es mir tut, Finn Zecher natürlich großartiger Typ, großartiger
Ja, auf
Spieler,
jeden Fall.
wirklich, also unvergessen sein größter Moment gegen den THW Kiel da im Final Four in dieser zweiten Halbzeit des Halbfinals, wie er da einfach irgendwie, glaube ich, 6 Tore, glaube ich, zugelassen hat
Das war
oder so in der
brutal.
zweiten Halbzeit. Das war irre. Aber die Leistung konnte er nie wieder, sage ich mal,
Er konnte es nicht
wiederholen
konstant
und
liefern. Das war
nicht
das Problem.
konstant liefern. Also die
Genau.
muss er auch nicht konstant liefern, aber er hat es nie geschafft, irgendwie so richtig,
Ja, an
ja,
die 30% ranzukommen, konstant halt,
das
weißt du, dass du
nächste
halt drauf
Level,
lassen
genau,
kannst.
ja, total, das nächste Level zu zünden. Und ja, so ein Spiel gewinnen die Füchse dann natürlich ja, aufgrund von jemandem wie Matthias Gitzel, ne? Der macht dann halt wieder seine zehn Hütten. Also da kommst du nicht hinten dran, so irgendwie. Das ist irre. Also brauchst einen Sahnetag und finde aber nichtsdestotrotz hat sich der TBV da ja gut verkauft, gut aus der Affäre gezogen, aber die Füchse haben hier an dem Tag wie ein absolutes Top-Team und ein absoluter Titelanwärter gespielt, nämlich ein dreckiges Spiel souverän gewonnen dann doch.
Ja, ich glaube, wenn man über die Saison sprechen würde, der Berliner, dann würde dieses Zitat dreckiger Sieg, ich glaube, auf viele Spiele zutreffen. Auch gegen Constanta haben sich ja auch teilweise echt schwer getan in der European League. Also, weil sie sich da abgewürgt haben, aber am Ende gewinnen sie halt. Und das ist halt
Ja.
das, was zählt. Klar, natürlich, viele Spiele sind mit sich auch noch hohen Belastungen, sind wir auch nicht vergessen. Gizl hat viel EM gespielt, Masenic und so weiter, das darf man nicht vergessen. Aber ja, also, das ist nicht immer der schönste Handball, aber es ist ein erfolgreicher Handball. Und das ist am Ende das, was zählt, wenn du die Punkte dir halt holst. Stehst du halt auch verdient oben an der Spitze, muss man so ganz ehrlich anerkennen.
Absolut, also und ohne Umschweife, ich würde es den Füchsen definitiv gönnen. Also
Ja, auf jeden Fall.
reif, also sie sind reif, sowas von. Und ja, jetzt kommt natürlich der absolute Klopper, um irgendwie schon mal vielleicht einen kleinen Blick vorauszuwerfen. Kommenden Sonntag, absoluter Leckerbissen. Ich glaube, da wird es kein dreckiges Spiel, auch, sondern da wird es einfach, boah, ich hoffe auf was Hochklassiges, auf ein absolutes Topspiel. 15 Uhr, Sonntag, 25.02. spielen die Füchse in Flensburg. Ja, die vielleicht beiden formstärksten Mannschaften gerade, wobei ich in Magdeburg aufgrund dieser einen Niederlage da jetzt natürlich nichtsdestotrotz auch noch empfehlen würde. Die dürfen wir gar nicht abmelden. Ich glaube vielmehr, dass Magdeburg, also für mich ist Magdeburg vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr immer noch der Favorit gegenüber den Füchsen, weil ich glaube, die Füchse werden auch schon noch die ein oder andere Niederlage einstreuen. Das wird nicht bei diesen 4 Minuspunkten bleiben.
Ja, das glaube ich auch noch nicht so ganz. Wir werden natürlich aber genau drauf schauen, ob es so sein wird oder nicht. Wir werden es für euch im Auge behalten. Meistens mal eine kurze Pause, kommen gleich zurück. Gibt noch ein, zwei Themen, über die wir noch sprechen wollen. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, dann sind wir zurück. Hier bei Anruf Handball Talk auf meinsportpodcast.de und wollen natürlich dann auch jetzt über den Rekordmeister noch reden, den THW Kiel, nachdem er ja unter der Woche den Punkt geholt hat, den ersten Punkt. Ich glaube, seit 6 oder 7 Jahren in Kelze mit dem Unentschieden haben sie sich da sehr teuer verkauft. Dann bin ich ein klein bisschen bitter, vielleicht, dass man nicht den Sieg holen konnte, aber trotzdem wirklich alles geben, um da zumindest einen Punkt zu sichern. Ja, und in der Bundesliga auch da war mit Sicherheit das schönste Spiel, aber viele, viele Tore. 75 waren es am Ende, 39, 36 gewinnen sie gegen den TVB Stuttgart. Und ja, ich glaube, Sieg zählt, Sieg entschuldigt, aber klar, natürlich defensiv war das jetzt nicht unbedingt die Topklasse am THW.
Ein wildes Handballspiel, möchte ich behaupten.
Ja.
Verteidigt hat da kaum einer. 2018 kannst du so auch im durchschnittlichen Amateurhandball also das Handballergebnis 2018 kannst du so auch als Endergebnis zählen lassen. Von Kieler Seite kann ich das ein bisschen nachvollziehen, dass da vielleicht in der Verteidigung nicht so ganz der Fokus drauf gelegen hat nach diesem echt harten Kampf in Kielce, weil da ging es 60 Minuten brutal zur Sache. Die haben sich wahnsinnig gut wieder geschlagen in der Champions League. Du hast es gesagt, also so, man hätte sogar gewinnen können. Am Ende haben sie den Punkt, sage ich mal, dann trotzdem noch gewonnen, weil Niklas Ekpek den Ausgleich gefühlt irgendwie so 2, 3 Sekunden vor Schluss mit einer stark gespielten, schnellen Mitte gemacht hat, wirklich schön. Und ja, hier jetzt Hurra Handball mal so ein bisschen, ne, auslaufen lassen. Jeder durfte mal ran, jeder durfte mal werfen. Ich fand es total interessant. Am Ende haben nur Domagoj Duvnjak und Egon Hanusch irgendwie von den 28 Spielern auf dem Bogen, nee, 26 Spielern auf dem
26 waren es,
Bogen,
ja.
von den 26 Spielern auf dem Spielbogen gefühlt kein Tor gemacht, also die Torhüter jetzt mal ausgenommen. Aber das ist halt krass, also da durfte jeder wirklich mal einen reinwerfen. Das ist natürlich auch total gut. Die Torhüter haben mir übrigens dazu beigetragen, Samuel Berancé irgendwie mit einer 25%-Quote 8 Paraden, also das war auch kein Spiel der Torhüter. Dementsprechend, ja, Sieg mitgenommen, Pflichtsieg natürlich gegen Stuttgart, weiterhin irgendwie so ein bisschen, ja, den Kontakt da dann nach oben hin nicht abreißen lassen. Melsungen hat natürlich auch vorgelegt, sage ich mal. Kiel hat später gespielt, glaube ich. Kiel musste nachlegen. Ja, das ist, also für die Kieler geht es natürlich darum, diesen vierten Platz jetzt irgendwie auf Stein und Bein zu verteidigen.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich die oberste Priorität. Mit 12 Minuspunkten wird es halt ganz, ganz schwierig. Und zumal ja auch Melsungen vorgelegt hatte mit dem Sieg in den BRC, wo sie auch so ein bisschen revanchiert haben für die Hinspielniederlage. Das haben sie ja wirklich diesmal sehr konzentriert gespielt gehabt. Bei meinem 3:26-Sieg, die Melsunger, war das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, es war ein munteres Spielchen. Auch Luka Cencar, der ja als Ersatztorhüter mitgekommen war, weil sie wie Hannes ausgefallen war bei Stuttgartern, hat ein bisschen Spielzeit begeben. Ich glaube, war sogar sein Bundesliga-Debüt, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch da mal ein bisschen Spielzeit geschnuppert. Und gerade natürlich in so einer großen Arena, vielleicht der größten Arena von einem Bundesligisten, die es gibt in Deutschland, ist es schon sehr, sehr schön mit Sicherheit für ihn gewesen, da auch so mal diese Atmosphäre aufzusaugen und da vielleicht auch dann mal. Ja, den Sprung zu schaffen zu den Profis dauerhaft, mal gucken. Also im Endeffekt geht ja jetzt auch, lässt ja auch den Verein, geht ja nach Eisenach. Wobei das auch mal sicher darüber diskutieren kann, was bei der Ankündigung so war. Wobei ich finde, ziemlich cool, wie er das gemacht hat, diese
Ja.
Ankündigungsvideo. Das war echt geil. Also ich habe vieles schon gesehen, und das gehört auf jeden Fall zu einem der kreativsten, würde ich mal sagen, Robin.
Ja, voll, also passt dazu, ne? Passt du also da, passt du Heidevetter, das ist eine coole Kombi irgendwie, wie sie das gemacht haben. Und ja, denke ich, da passt da voll hin nach Eisenach, ne? Also
Ja.
Handball bekloppt, Handball bekloppt. Das ist das Wort, was irgendwie auf Eisenach wie auch auf Heidevetter zutrifft. Und da vielleicht irgendwie nochmal die Karriere dann ausklingen lassen, beenden, das ist doch eine schöne Sache, eine runde Sache. Freut mich für ihn.
Ja, definitiv. Freut mich auch für ihn. Bin mal gespannt, was er dann noch erreichen kann beim TSV Eisenach, die ja auch wieder einen harten Fight geboten haben. Göpping am Ende hat es da nicht ganz zum Sieg gereicht, haben sie noch ein paar Fehler sich zu viel erlaubt und nur Punkte zusammen. Aber wenn wir auf den Donnerstag schon sind, Robert, lass uns nochmal über diese Partie von der HSG Wetzlar gegen HBW Wallingen-Wallstätten sprechen. Beide Mannschaften, würde ich sagen, okay, wenn man jetzt mal die Tabellenkonstellation ausnimmt, so vom Niveau her, vielleicht so ein bisschen auf Augenhöhe, vielleicht wenn es mal ein bisschen oben drüber. Ja, sagen wir mal so, war jetzt nicht so das Highscoring-Game, wie wir es in Kiel gesehen haben. 16 zu 21. Wetzlar wirft 6 Tore in der zweiten Halbzeit daheim. War schon Offenbarung. Also wenn ich mir die Torhüterparaden ansehe, 23 bei Baling.
Da sind wir übrigens bei dem Punkt angekommen, ne? Die haben in 60 Minuten weniger Tore geworfen als Stuttgart und Kiel in der ersten Halbzeit.
Ja.
Und das war das 2019. 2018, sorry, das nur mal kurz. Jetzt zum. Also das ist ein Tor weniger. Ja, okay. Das ist halt bekloppt. Also irgendwie, weiß ich nicht, Wetzlar komplett von der Rolle, aber irgendwie. ist natürlich auch so gefühlt der Geist von Andy Wolf und Perisch de Vargas zusammen in Mohamed El-Tayar gefahren. 57 Quote, 16 Paraden, das ist halt komplett irre so. Und dann steht ja nicht noch irgendwie, ne, der zweite Torhüter, der habe bei Lingenwaldstätten, Mario Rominski, hält halt 7 mit einer 70er-Quote.
Ah,
Also,
so verrückt.
das ist halt komplett Banane einfach, was da passiert ist. Und du weißt gar nicht mehr, wo oben oder unten ist. So Lenny Rubin wirft halt 4 von 12 rein. Das ist halt, also das ist komplett irre einfach, was da passiert ist. Es war ein krasses Handballspiel und ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat sich kaum, also weiß ich nicht, ob die Wetzlarer da, oh, ich hätte mir definitiv einen Schädel gemacht hinten raus, irgendwie so in den letzten 15 Minuten spätestens, wo ich den Ball überhaupt noch hinwerfen soll oder ob ich nicht lieber doch noch einen Ball weiterspiele, noch einen Pass abgebe, noch einen weiterlege, so Stefan Kavor, ne, Rückraum rechts,
Ja.
7 Versuche, 2 Tore, 28er Quote, ja. Gibt es so ein bisschen DHB-Vibes?
Ja, das stimmt. Also die Quoten, die sind wirklich, wirklich abenteuerlich. Also der Einzige, der alle Würfe getroffen hat, war Erik Schmidt. Eins von eins. Ansonsten hast du halt so Quoten wie Henrik Wagner, eins von sechs. Du hast Leni Rubin schon angesprochen. Dominik Novak, der auch sehr, sehr guter Schütze eigentlich ist. 2 von 6, Stefan Kavor, 2 von 7. Also da waren wirklich wilde Würfe mit dabei und da auch so gut die Tore auch gehalten haben auf Beilinger Seite, aber da, also da waren noch Würfe mit dabei, da kannst du auch nur dir an die Haare raufen. Also auch da, wenn wir den Amateurhandball als Beispiel daher ziehen, also ich glaube, da hätten auch einige Jungs da bessere Wurfauswahl gehabt als die, die dir auch bei Fetzler auf der Platte standen in dem Spiel. Also das war abenteuerlich und also ja, die Wetzlarer, die steht ja irgendwie noch vermeintlich relativ gut da mit Platz 9 und 19 Punkten, aber Mann, 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 also sowas darfst du auch nicht oft leisten. Also dafür werden normalerweise, wenn das dauerhaft passiert, werden da auch dann mal die Spieler auf die Bank gesetzt, beziehungsweise über Trainer diskutiert, was jetzt in dem Fall jetzt nicht passieren wird, aber pff, also war nicht zum ersten Mal, dass sie so schlecht offensiv gespielt haben.
Ja, es war schon irgendwie ein Offenbarungseid und es ist irgendwie gefühlt bei Wetzlar auch, ist ja jetzt nicht so eine krasse Entwicklung. Also, die stehen da schon besser da, finde ich,
Als
als viele
spielen,
die
ja.
spielen. Ja, definitiv. Und ja, ich bin mal gespannt. Also, ob die da unten nochmal mit reinkommen, kann natürlich sein. Aber es ist genau das passiert auf der anderen Seite, was wir angesprochen hatten. Ne? Nachdem Barling letzten Spieltag schon gewonnen hat, haben wir jetzt den. Haben sie jetzt, sage ich mal, diesen Schwung mitgenommen und haben sich rangekämpft an den TSV Eisenach. Ne? Sie stehen jetzt bei gleicher Minuspunktzahl. Beide haben, glaube ich, minus 31, also haben 31 Punkte auf der Negativseite. Und Barling hat halt ein Spiel weniger als Eisenach. Der Abstiegskampf wieder komplett offen und ja. Mega, also ich finde es stark, dass Barling sich da so gut zurückgekämpft hat. Man of the Match vom letzten Spieltag mit dem entscheidenden Tor Tim Grüner, der gute Mann, der aus Potsdam gekommen ist, hat jetzt auch wieder richtig geil abgeliefert, 100%, 3 von 3 gemacht. Der hat Bock auf Bundesliga und Abstiegskampf scheinbar und ja, ist cool, das zu verfolgen, macht Spaß. Nächster Gegner, Herr Barlinger, sind die Rhein-Neckar-Löwen. Dann klar, da prallen jetzt erstmal zwei Welten aufeinander. Ne? Die einen haben nämlich wieder so richtig Aufwind und die anderen sind gerade im tiefen Abwärtsstrudel. Das kann richtig bitter werden für die Löwen und für Barlingen kann das mal eben schnell hochgehen, weil Kiel dann gegen Eisenach spielt als nächstes. Ja, also da kannst
BRC
du,
gegen Hannover.
ja, da kannst definitiv zu einem Wechsel am Tabellenende kommen. Und Hamburg, BAC, die müssen sich schon richtig umschauen dann jetzt auch mal, ne?
Ja.
Das wird, oh,
Bin ich
Hamburg
auch
und
bei dir,
Kiel.
gerade der HSV. Also das ist wirklich, was dieses Jahr spielt, das ist
Defensiv
schon echt krass schlecht.
Verletzungen und so, aber auch allgemein spielen die echt gar keinen überzeugenden Handball irgendwie im Moment.
Liegt auch vor allem, finde ich, auch daran, dass einfach keine tote Leistung ist. Das hatten wir ja schon mal gesprochen vor der EM-Pause, dass sie da wirklich sich enorm schwer tun, da irgendwie dauerhaft konstant irgendwie wirklich mal so eine Quote von über 25, 27% zu bekommen. Da tun sich brutal schwer, gerade die erfahrenen Leute mit Wortmann und Bitter. Also, es ist schon wirklich echt bitter. Klar, Verletzungen kommen mit dazu, wir haben ja teilweise ohne Kreisläufer gespielt, haben es mal nachverpflichtet, weil dann auch Jakob Lassen noch wieder lange ausfallen wird. Also, ja, ist wirklich eine Seuchensaison für sie, das kann man schon auch sagen, auch für den BRC, die auch viele Verletzungssorgen hatten und so, aber auch da ist halt die Toteleistung einfach so nicht da. Das muss man da mal einfach nicht vergessen. Also, dass wirklich bei diesen zwei Vereinen das Tota-Thema auf jeden Fall offen ist, das muss man vergessen. Also, Peter Johannesson bei dem BRC fliegt er überhaupt nicht stark, also überhaupt gar nicht, die ihn aus Nemo kennt. Also, wirklich gar nicht, keine Ahnung, was da der Grund ist, dass er da überhaupt nicht reinkommt. Aber ja, also da muss man auch auf jeden Fall kämpfen. Und jetzt gerade, wie gesagt, Baling kämpft sich jetzt wirklich rein, jetzt zwei Spiele gewonnen nach der EM-Pause, schon vorher dann auch zwei wichtige Punkte geholt gehabt, das haben wir auch nicht vergessen. Und die sind jetzt wieder da, zwei Punkte Rückstand nur aufs rettende Ufer. Und das werden spannende Woche. Wir haben das sowieso schon gesagt, die Tabellenkonstellation ist sehr, sehr eng, kann jeder jeden schlagen. Also, wir haben es wieder gesehen, also da ist alles möglich. Und da werden sich noch einige Teams richtig strecken müssen, weil das wird nochmal richtig, richtig heiß werden jetzt in den kommenden Wochen. Und da kann jeder Punkt entscheidend sein. Und da müssen auch die Rhein-Neckar-Löwen aufpassen, dass sie halt nicht gegen Balingen verlieren, weil dann sind es dann nur noch bis zum rettenden Ufer 5 Punkte, vielleicht sogar noch weniger. Und da muss man dann einfach jetzt aufpassen, Punkte holen und versuchen, schnell irgendwie die Krise abzuschütteln, die man hat. Denn sonst könnte man auf einmal sich ganz tief im Tabellenkeller wiederfinden. Und da möchte man definitiv nicht hin.
Ja, es ist krass, ne? Vor allen Dingen, weil auch einfach noch 12 beziehungsweise 13 Spieltage zu
Ja.
spielen sind, ne? Das ist halt also spannend, spannend. Also oben wie unten echt eine sehr muntere, spannende, mitreißende Saison, wo ich
Einfach eine
echt
geile
auch,
Liga dieses Jahr.
ja, voll, 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 wo ich mich, also wirklich dieses stärkste Liga, jeder kann jeden schlagen, das haben wir jetzt, also da haben wir auch schon Saisons gehabt, wo man das so ein bisschen nicht so krass gesehen hat. Aber jetzt ist es definitiv der Fall. Und die heiße Phase, freue ich mich drauf, habe ich richtig Bock drauf.
Ich finde, wir haben es letztes Jahr auch schon gesehen, aber ich finde jetzt mit den beiden Aufsteigern, die haben es dann nochmal mehr gemacht, weil es jetzt schon noch haben, die ja schon immer ein bisschen nah dran war, aber die haben halt nicht diese Punkte gesammelt und jetzt halt mit Baling, die halt wirklich gut rausgekommen sind und die halt fighten und wo du halt weißt, okay, wenn du da hinfährst auf die Schwäbische Alb, das tut weh, wenn du da spielen wirst. Das ist gar nicht einfach zu spielen dort. Und das werden jetzt hier spannende Wochen. Wir werden natürlich weiterhin die Augen drauf halten. Dann schauen wir mal, was uns die nächste und diese Woche bereithält. Europäisch, national. Also da ist wieder viel, viel möglich, würde ich mal sagen, Robin.
Ja, absolut. Also der kommende Spieltag wird ein Kracher, ne? Also du hast Freitagabend 20 Uhr ein Match für absolute Handballpuristen, die Altmeister TBV Lemgo gegen VfL Gummersbach. Das ist natürlich irgendwie so, ja, Handball der 70er, 80er, 90er ist in dieser Zeit, sag ich mal, mega cool. Dann das Topspiel am Sonntag mit Flensburg gegen die Füchse. Und dann zwar dann zwar sag schnell zu dem Spieltag gehörig, aber war natürlich viel später gespielt, weil irgendwie verschoben Magdeburg gegen Leipzig, das wird dem Spieltag zugeordnet, steigt aber erst wesentlich später natürlich.
Klar. Ja.
Ja, aber Balingen, Rhein-Neckar-Löwen, wie gesagt, das wird mein Highlight-Match, glaube ich, dieses Spieltag, weil boah, das könnte so bitter werden, ey, für die Löwen.
Samstagabend 20:30 Uhr. Super Zeit. Vor allem, wenn du dann danach noch heimfahren willst, als Löwen. Das könnte eine richtig eklige Heimfahrt werden aus Baling zurück. Ja.
Definitiv.
Genau. Wir werden auf jeden Fall die Augen drauf halten und nächste Woche berichten, wenn wir wissen, wie die Partien ausgegangen sind. Deswegen solltest du unbedingt unseren Podcast abonnieren und auch unseren Social Media Kanälen folgen: Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Anruf findet ihr uns dort jeweils. Dann gibt es mit hier noch das ein oder andere Special, haben wir auch noch für euch vorbereitet. Aber dazu solltet ihr auf jeden Fall den Podcast abonnieren, damit ihr nichts verpasst bei unserem Podcast. Wie gesagt, gerne nochmal Interview mit Niklas Kickelöke nachhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne, intensive Handballwoche und dann hören wir uns wieder hier bei Anruf einmal Talk auf mein Sport Podcast.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.